Und damit herzlich willkommen hier zurück auf Radiofrei 96,2 zur Medienpatenschaft mit dem Landkreis Gotha. Mein Name ist Tillmann und in den folgenden 2 Stunden erwartet euch ein Interview mit Felix Kalbe. Felix ist Stadtratsmitglied für die Grünen im Gotha Stadtrat. Ja, und wir haben uns getroffen und haben uns unterhalten, unter anderem über Jena, Kirchenpolitik, die Piratenpartei, Kommunalpolitik bzw. ja, Stadtratsarbeit. Und ja, unter anderem auch über den demografischen Wandel, öffentlichen Personennahverkehr, Soziokultur und Nazis in Gotha. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch eine kleine Triggerwarnung aussprechen, denn in unserem Gespräch wurde unter anderem auch sexualisierte Gewalt und der Krieg in der Ukraine thematisiert. Wenn das für dich also sensible Themen sind, dann hör dir diese Sendung vielleicht nicht alleine an oder überspringe die nächsten 2 Stunden. Ich werde aber vor den entsprechenden Stellen in der Sendung auch nochmal einen Hinweis einblenden. So, damit starten wir erstmal in die Sendung mit einer Musik und legen danach direkt los mit dem Interview mit Felix. Viel Spaß!
Lass mal überlegen, wo fangen wir denn an? Ich hab vorhin so überlegt, wann haben wir uns eigentlich so das letzte Mal so richtig gesehen? Das ist ja bestimmt...
Keine Ahnung, du, das ist
8 Jahre her oder so. Aber wir haben uns zwischendurch mal in der Bahn getroffen, glaube ich.
Ja.
Irgendwann. Aber halt nur so ganz kurz. Aber da, also so halt die Zeit, wo so alle dann weg sind erstmal aus Gotha und so irgendwas studiert haben.
Das keine Ahnung, 2013 oder so.
Ja, warte mal, 2014 habe ich
Abi
gemacht, glaube ich. Und dann bin ich nach Erfurt.
Also muss das irgendwie so in der Dreh gewesen sein, 13, 14.
Ja, und du bist dann nach Jena gegangen, gell?
Ich bin auch nach Jena.
Theologie studiert.
Genau, habe Theologie studiert und war erstmal weg aus Gotha.
Ja.
Ja.
Wie lange warst du denn in Jena?
Ich war ungefähr... von 13 bis 19 ungefähr. Also war ich 6 Jahre in Jena damals zum Studieren.
Krass, ich bin mit Jena nie so warm geworden irgendwie. Fand das von Erfurt immer besser. Jena geht so viel bergauf und bergab und Kopfsteinpflaster die ganze Zeit. Das ist irgendwie immer scheiße.
Jena ist anders. Also ich meine, du hast in Thüringen diese ländliche Raumprägung ganz massiv. Du hast... Ja. Quasi Einflüsse aus dem Umland, die irgendwie in diese Stadt reinkommen, dass du mal rauskommst, dass du mal ein bisschen Natur siehst, ein bisschen Wald siehst. Und Jena ist so vom Flair her, vom Leben her ganz anders. Jena hat die Berge ringsherum, du sitzt quasi im Tal und es ist so ein Mikrokosmos für sich. Also ich finde, du brauchst halt immer so Anlauf, um da rauszukommen. Aus Jena. Du hast nicht diesen fließenden Übergang aus Dorf zur Stadt, sondern es ist einfach in sich geschlossen. Und das macht in Jena, glaube ich, das Leben interessant, weil es eine ganz eigene Dynamik hat. Es fetzt auf jeden Fall. Also Jena hat Puls, Jena hat Leben, viele junge Menschen. Da kannst du halt auch mal abends um Mitternacht sagen, ich gehe nochmal Pommes essen. Das geht in Gotha nicht.
Ja. Ich war immer nur mal so Casablanca und so, wieder halt mal. Aber das ist ja schon auch immer weiter, als man denkt irgendwie.
Ja.
Aber Jena ist auch ganz geil, was so Open Airs und so angeht. Ja. Also so das Partys halt irgendwo da haben die, das haben die doch richtig erlaubt, glaube ich sogar.
Die Kulturarena, die im Sommer stattfindet, über, glaube einen Monat fast oder so, wo jeden Abend irgendwelche Konzerte sind. Du kannst im Para grillen im Park.
Ja.
Du kannst dort, keine Ahnung, Sport machen, Slacklines aufspannen. Du kannst baden gehen in der Saale. Ja. Es ist halt kein barockes Universum.
Ja, ja, aber auch so, die haben so einen Platz da. Boah, aber das ist, wenn man da, also wo die Autobahn ist.
Ja, oben auf dem Tunnel.
Genau, da kann man da so rüberlatschen und da genau. So hinter den Bahnschienen da so für so, da machen die mal irgendwelche Raves und so.
Da ist
und das ist, glaube ich,
da war ich nie.
Wie so ein bisschen, also die haben so den Platz dafür gekriegt, so die Leute, was glaub, du in das Erfurt gar nicht hast. Oder mittlerweile, doch, es gibt mittlerweile diesen spontanen ja, Partyplatz.
Bei Stotternheim ist der, glaube ich, oder so.
Beim Lutherstein ja. Da. Aber seitdem war ich auch gar nicht da, aber gab wohl ein paar Veranstaltungen auf jeden Fall.
Also ich war in Jena nie auf so einem Nachtrave draußen auf der Autobahn, ja. Aber ich weiß, wo der Platz ist. Wir sind da abends oder so mal spazieren gegangen und haben mal geguckt.
Aber ich weiß noch einmal, da sind wir dann diese Böschung runter und über die Bahn schienen, weil wir den Weg nicht kannten und dann irgendwie da lang gekraucht. Das war schön.
Und was geil war, waren die Berge. Du bist da hoch und hattest erstmal Aussicht.
Oh.
Weil du musstest einfach raus aus der Stadt, weil immens viele Leute immer unterwegs waren.
Ja.
Und weil du einfach mal durchatmen musst zwischen den Häusern. Es ist ja wirklich, es staut sich ja wirklich diese ganze Wärme drin. Und du hast ja nicht diesen Durchzug, wie es bei uns vielleicht hier in Gotha ist oder auch in Erfurt oder so, dass du Luft hast von draußen, sondern durch diese Berge bleibt das ja drin. Die Stadt ist ja immer warm. Und ich habe es geliebt, in Jena joggen zu gehen morgens. Wenn du auf die, ich hatte mal in Lobe da draußen gewohnt eine Zeit lang, wenn du auf die Lobdeburg joggst, morgens in der Morgendämmerung und den Sonnenaufgang dann siehst, wie über Jena die Sonne hochgeht. Das war eine tolle Aussicht. Das war richtig geil.
Du hast Theologie gemacht und dann wolltest du da richtig so Pfarrer werden eigentlich?
Genau. Oder? Also ich habe Theologie studiert auf Pfarramt, war damals auch viel für die Landeskirche unterwegs, bin 2000, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 15 war es, in den Landeskirchenrat eingezogen. Das ist quasi, also es gibt das Kirchenparlament, das ist die Landessynode, und es gibt den Landeskirchenrat, was so das obere Exekutivgremium sozusagen ist, also wo du quasi die Synode zwischen den Tagungen vertrittst. Da sind, ich glaube, 6 oder 7 Ehrenamtliche drin, der Rest sind Regionalbischöfe und Dezernenten und der Landesbischof als Vorsitzende.
Ja,
da war ich damals drin.
Was hast du da gemacht?
Als Ehrenamtlich habe ich quasi die Synode repräsentieren dürfen. Okay. Wir haben uns mit ja schon komplexeren Fragen dann auseinandergesetzt. Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz, das ist letzten Endes die Frage nach dem Streikrecht in der Diakonie gewesen. Also dürfen Angestellte in der Diakonie streiken, um mehr Geld zu bekommen oder Arbeitskriterien zu verändern oder nicht. Wir haben Verfassungsänderungen in der Kirchenverfassung durchgebracht, zum Beispiel das passive Wahlrecht für junge Menschen ab 16 war, glaube ich, dann die Regelung.
Ja.
Oder ab 14 sogar. Oh, da muss ich mal nachgucken, was das war. Wir haben Pachtvergabeverträge verändert, dass du zum Beispiel auf Kirchenland keine Küken mehr schreddern darfst, dass du kein Glyphosat mehr einsetzen darfst, dass du kleine regionale Landwirte ein bisschen, zumindest nicht benachteiligst in der Pachtvergabe und versuchst, soziales Engagement auch mit als Kriterium reinzubringen, um Kirchen dann zu pachten. Sowas haben wir gemacht dort.
Aber was sind das für Wahlen? Also ich bin ja theoretisch auch in der Kirche. Mhm. Ich habe noch nie eine Wahlbenachrichtigung gekriegt.
Oh, du hast...
Oder? Nee.
Echt nicht?
Nee. Alles ich kriege immer nur Post, wo die da so um Gemeindebeitrag oder irgendwas bitten. Aber...
Doch, müsstest du bekommen haben. Du hast alle 6 Jahre hast du
ja, Gemeindekirche. Vielleicht, ja gut, ich bin auch oft umgezogen. Vielleicht war das immer dann, wenn gerade keine Wahl war.
Also alle 6 Jahre hast du Gemeindekirchenratswahlen. Das heißt, die letzte war 2021.
Ja.
Davor 2015 und 2009.
Okay.
Das ist schon eine relativ lange Legislatur. Und da wählst du ja einen Gemeindekirchenrat. Der entsendet ja weiter in eine Kreissynode.
Ja.
Die entsendet weiter in die Landessynode. Und die entsenden dann sogar auf EKD-Ebene, also auf Evangelische Kirche in Deutschland-Ebene. Da saß ich übrigens auch mal drin für 2 Jahre.
Was hast du da gemacht?
Da war ich Jugenddelegierter. Also über dieses Ticket bin ich auch damals in die Landessynode rein.
Ja, dann hast du da so zum Studium parallel den ganzen, diese Kirchengremien.
Genau.
So Kirchenpolitik.
Genau.
Gemacht quasi, okay.
Wenn du das so möchtest, ja.
Und dann irgendwann hast du gedacht, nee, jetzt gehe ich hier, mach hier Marketing.
Was mich, ganz so krass war es nicht, also, nee, was mich gestört hat bei der Kirche war, wie sich Gemeinden verändern und wie sich Gemeinden umbauen derzeit. Und wenn ich mir ansehe, dass letzten Endes Gemeinden nicht mehr versuchen, irgendwas Innovatives zu machen, war die Landeskirche aber doch relativ weit vorne mit diesen Erprobungsräumenprojekten, wo man versucht hat, neue Gemeindeformen zu denken. Aber die Otto-Normalgemeinde sozusagen ist einfach nur gewachsen in der Fläche.
Ja.
Du hast immer weniger Christen in der Gemeinde. Der Trend ist ja immer noch da, dass es immer weniger werden, weil viele junge Menschen aus der Kirche austreten, weil einfach keine Angebote da sind und letzten Endes nur noch ältere Menschen im Seniorenkreis sitzen. Und damit hast du den Fall, dass je weniger Menschen Gemeindeglieder sind, desto größer werden halt die Fachstellen. Weil der Pfarrer quasi für dieselbe Anzahl Leute noch unterwegs ist, aber der Bereich, in dem diese Leute wohnen, der wächst halt immens. Und es führt zu Situationen, dass zum Beispiel um Stendal und Salzwedel herum ein Rekord aufgestellt wurde mit 36 Fachstellen, also 36 Kirchen. Die zu einem Pfarrer gehören.
Da hat ja jeder so zweimal im Jahr Gottesdienst oder was?
Es gibt einen Imagefilm aus der Ecke. Da sagt ein junger Gemeindepädagoge: Ja, ich habe das Filetstück hier im Kirchenkreis. Ich habe nur 16 Dörfer. Und zu den anderen 50% bin ich Jugendreferent. So. Und in Hildburghausen, da unten auf der Ecke, hast du auch irgendwo einen Pfarrer, der hat 20 Dörfer. Und es wächst halt wirklich. Und stattdessen man anfängt umzudenken und zu sagen: Naja, wir müssen mal andere Gemeindeformen denken. Ist es sinnvoll, noch jede Kirche zu erhalten? Ist es sinnvoll, in jedem Dorf weiterhin Gottesdienst zu feiern oder die Gemeindestrukturen so zu erhalten? Diese Prozesse gehen aber die Gemeinden derzeit noch nicht. Und ich habe für mich dann gesagt, irgendwann, na, ich will nicht derjenige sein, der zum Schluss das Licht ausmacht. Ich kann nicht so arbeiten, dass ich in einem Dorf bin, keine Ahnung, dass ich ein, zwei Mal im Jahr in einem Dorf bin und Gottesdienst feiern kann mit den Leuten.
Ja.
Weil da baust du keine Bindung auf, da bist du nur noch der Pfarrer, der zur Beerdigung geht. Und
das dann auch noch.
Ja. Und das ist
dann
das
ja oben drauf. Dann.
Da habe ich mich nicht gesehen. Und war aber zu dem Zeitpunkt, 2017 vor allem, schon viel unterwegs gewesen für den Lutherischen Weltbund.
Ja.
Das ist die Vereinigung der lutherischen Kirchen auf der ganzen Welt. Und bin mit denen damals nach Namibia zur Vollversammlung. Die findet alle 7 Jahre statt. Und habe dort Pressearbeit gemacht für die. Ja, das habe ich in Deutschland schon ein paar Mal in Wittenberg gemacht und dann eben in Namibia. Und da habe ich für mich dann auch so langsam gemerkt, dass die Pressearbeit und die Öffentlichkeitsarbeit eher was ist, womit ich was anfangen kann. Wo ich auch eine Perspektive sehe, vor allem wenn es einen guten Zweck verfolgt.
Ja. Und dann hast du gesagt, jetzt hier studiere ich Marketing.
Genau. Genau, dann habe ich mich.
Mach das richtig.
Genau, dann habe ich mich entschieden, nochmal mich umzuorientieren. Und habe 2019, so war mein Jahr des Aufbruchs dann nochmal. Viel Veränderung, viele Veranstaltungen, viele Dinge, die mich da bewegt haben. Im Mai damals war es, glaube ich, mit der Kommunalwahl. Damit ging das Ganze ja los. Also, wir hatten Kommunalwahl. Ich bin damals angetreten als Spitzenkandidat für die Grünen hier in Gotha und bin auch in den Stadtrat reingekommen. Und habe in dieser Zeit einiges an Umbrüchen mitgehabt. Ich hatte zum einen in Jena noch gewohnt, auch während des ganzen Wahlkampfs. Also hatte ich meinen zweiten Wohnsitz, erster Wohnsitz war immer in Gotha.
Ja.
Und hatte dort eine Wohnung mit meiner Ex. Und habe gemerkt, dass so ein Wahlkampf ziemlich belastend für eine Familie ist. Oder für eine Beziehung ist vor allem. Und damals ist meine Beziehung auch kaputt gegangen, muss ich sagen. Und es waren viele Einflüsse, die mich da, glaube ich, auch in diesem Prozess bewegt haben. Zum einen der Wahlkampf, dann war ich im Stadtrat hier in Gotha. Zum anderen wusste ich für mich, dass ich aus der Theologie raus will als Studium. Und habe mir in dem Jahr dann auch noch das Marketingstudium gesucht. Und habe angefangen, das ist ein duales Studium gewesen, habe angefangen für eine kleine Firma in Erfurt zu arbeiten. Kleine Marketingagentur, die Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit macht für soziale Organisationen. Mhm. Damals haben wir das Kinderhospiz Mitteldeutschland betreut. Jetzt sind wir bei der Deutschen Fernsehlotterie als Hauptquelle.
Ja, krass. Und dann Du bist ja bei den Grünen jetzt. Ne? Du bist ja aber, ich erinnere mich noch, bei den Piraten gestartet, oder? Wie lange warst du denn da?
Piraten bin ich damals eingetreten, 2009, glaube ich. So in der Drehe. Ja. Und bin ausgetreten 2014, glaube ich, in der Drehe. Nicht, weil ich die Inhalte schlecht fand, aber weil ich die Art und Weise der Zusammenarbeit in manchen Stellen schwierig fand. Du hast gemerkt, dass Leute lieber destruktiv in der eigenen Partei arbeiten, anstatt sich auf politische Themen zu konzentrieren. Und damals sind bei den Piraten ja diese Streikphasen hochgegangen, sind diese Zerwürfnisse innerhalb der Partei hochgegangen. Ich saß ja damals auch im Landesvorstand der Piraten und habe für mich dann die Reißleine auch gezogen und gesagt, naja, du kannst nicht in der Partei sein, die sich gegenseitig ausbremst, die irgendwo das politische Ziel dann aus den Augen verliert und die sich selber blockiert und auf den Füßen rumtrampelt.
Ja, ich glaube, das Problem, das große Problem, was die so hatten oder was viele so, ja, könnte man wahrscheinlich auch, also bei den Linken ja zum Beispiel auch so die Themen, die früher hatten, also so das Kernthema, keine Ahnung, so bei den Linken soziale Gerechtigkeit, um es mal so ganz grob zu sagen, oder Piraten halt diese ganze Internettechnik, Datenschutz-Sache oder so. Aber das war so diese Nische, die vorher halt nicht so repräsentiert wurde von den großen Parteien, weshalb die dann halt für Leute, die das wichtig fanden, so eine Anlaufstelle waren. Aber als die Themen dann irgendwann so übernommen wurden von anderen Parteien, als das halt so erkannt wurde, dass das irgendwie wichtig ist, so dass man sich da auch mal drum kümmern sollte, dann
wurde es weniger.
Dann war halt so das Monopol von denen, sage ich, oder glaube ich, so auf diesem Thema halt weg, weil die normalen Parteien sich da auch drum gekümmert haben und dann hatten die Piraten jetzt zum Beispiel nicht großartig noch was anderes zu bieten oder wo man sagen kann, das haben die jetzt besser gemacht in vielen anderen Bereichen, dass das dann wieder so, ja, so einen Absprung erlebt hat.
Aber du hast beim Piraten gemerkt, ich glaube, es sind ja nicht nur immer politische Papiere und politische Positionen, die entscheidend sind für eine Partei, sondern es ist, glaube ich, auch viel eine soziologische Frage und eine soziokulturelle Frage. Wie ticken die Leute, die in so einer Partei unterwegs sind? Wie sind die eingestellt? Vielleicht in welchem Milieu würdest du die verorten, noch als Frage? Also in welchem Sinusmilieu? Und bei Piraten war es halt, klingt jetzt sehr klischeehaft, aber schon so eine Nerd-Szene, die als Unterbau zumindest da war.
Das meine ich ja.
Eine starke Nische irgendwie auch. Es ist nicht Mainstream.
Ja.
Es ist nicht Mainstream. Es ist schon so ein bisschen Außenseiterrolle, aber nicht nur im Negativen. Ich habe es in Thüringen zumindest wahrgenommen, dass es sehr, ja, Leute waren auch die wirtschaftlich mit beiden Beinen im Leben standen. Die sich natürlich irgendwo mit IT auseinandergesetzt haben, aber nicht nur. Gerrit würde ich jetzt nicht als klassischen ITler bezeichnen, Nerd.
Ja.
Als Beispiel. Aber was mich gestört hat damals, war, dass man soziale Konflikte hatte. Es gab dort ja zwei Flügel, auch bei den Piraten. Es gab den Kerni-Flügel, was quasi diese Gründungsbewegung 2009 war. Oder vorher noch, 2006 ging, glaube ich, los. Und es gab so einen linken Flügel, der das dann quasi später nach dem Hype um die Berlin-Wahl übernommen hat. Und stattdessen man sich einigt und sagt, wir teilen zwischen den Flügeln pari-pari auf, machen eine 50-50-Besetzung, immer aus beiden Flügeln sollten welche repräsentiert sein. Ähnlich wie das bei den Grünen zum Beispiel Usus ist, dass du zwischen dem Realo- und Fundi-Flügel diese Aufteilung hast. Bei den Piraten war das so, dass du zumindest auf Bundesebene versucht hast, sozusagen alleine den Vorstand zu stellen. Das hat dazu geführt, dass der amtierende Vorstand immer versucht hat, in seiner Hochburg den Parteitag abzuhalten. War es ein linker Vorstand, war das Ding dann halt irgendwo in Sachsen, war es in Kerni, war es halt irgendwo in NRW oder Bremen. Und dann hat es so Riesenspaltung in der Partei, weil ein Flügel sich quasi immer nicht repräsentiert gefühlt hat. Auch zu Recht nicht gefühlt hat. Und das wechselte hin und wieder. Und dann hattest du irgendwann eine richtige Blockadesituation. die dazu führte, dass die IT streikte, die alle Server abgeschalten haben.
Was?
Ja, es ging kein Textpad mehr. Es ging kein, wir hatten Mumble damals, das war so Telefonkonferenzserver. Wir hatten keinen Mumble-Zugang mehr. Wir hatten keine Webseiten mehr online und kein Wiki-System mehr, wo alles hinterlegt war.
Ja.
Jetzt bist du aber in einer Nerd-Partei.
Ja, und was haben die Nerds
gelernt? Wenn du ein soziales Problem hast, holst du nicht die Leute an den Tisch und diskutierst das aus. Wir haben gelernt, oh, wir haben ein soziales Problem, wir finden eine technische Lösung. Ja. Was ist also passiert? Innerhalb eines Tages war mit den Österreichern und Schweizern von den Piraten ausgemacht, weil Piraten gibt es ja international, dass wir die Telefonserver mitnutzen dürfen von denen.
Ja.
Wir hatten das Wiki über Thüringen. Thüringen hatte immer ein eigenes Wiki-System.
Ja.
Die hatten das Backup-mäßig einfach mal gespiegelt vorher. Das heißt, Thüringen hat dann einfach das gesamte Bundeswiki ersetzt.
Das ist ja verrückt.
Die Webseiten haben sie irgendwie gehackt gekriegt.
Ja.
Und das Einzige, was wirklich der Casus Knaxus war, war der Etherpad-Server,
ja,
wo alle Textpads drauf lagen. Und der wurde allerdings, damals hatten die Piraten in NRW eine Fraktion.
Ja.
Und der wurde von der NRW-Landtagsfraktion finanziert. Und die brauchten die für die politische Arbeit.
Ja.
Und die haben damit so Druck gemacht und haben gesagt, Leute, also der Server ist von uns. Ihr habt da eigentlich überhaupt nichts drauf zu suchen. Es hat so viel Druck gemacht, dass der Server dann wieder da war. Und das heißt, du hast statt diesen sozialen Konflikt zu lösen, einfach eine technische Lösung für was geschaffen.
Witzig.
Ja, aber das hat dich halt als Partei nicht weitergebracht.
Nee, überhaupt nicht.
Das war immer so das große Problem mit den Piraten, dass du nicht weitergekommen bist. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, also beim besten Willen, ich sehe in diesem Laden für mich keine politische Zukunft mehr.
Ja.
Und bin raus und hatte mir eigentlich auch vorgenommen, nicht so schnell wieder einer Partei beizutreten.
Ja.
Hatte allerdings in Jena auch schon viel...
Das war lieber auf den ersten Blick.
Nee, hatte in Jena schon viel Kontakt auch zur Grünen Jugend damals, ja, die auch wesentlich realpolitischer eingestellt war als heute.
Ja.
Ja. Aber ja, da habe ich mir das in Gotha dann irgendwann mal angeguckt. Tatsächlich kamen damals viele Anfragen von Parteien, ob ich will.
Ja.
Die Linken haben mich angeschrieben, die CDU hat mich angeschrieben und die SPD.
Das ist ja cool.
Die Grünen nicht. Ja, und da habe ich Programme gewälzt und habe mir dann irgendwann gesagt, naja, suchst du halt auch noch eine Partei.
Ja, ich finde, also so bei so Lokalpolitik ist da jetzt auch so eine Parteizugehörigkeit sagt erstmal nicht so viel, finde ich. Also so, du machst halt, weiß nicht, wenn jetzt, also so stelle ich mir das vor, oder so sehe ich das irgendwie immer, wenn ich mir sowas angucke. Also gerade hier so Stadtrat und so, in so kleinen Orten wie Gotha hast du ja halt, du musst halt einfach zusammenarbeiten und dann ist das auch irgendwie, solange es da irgendwie so eine Art demokratischen Konsens gibt oder so, oder irgendwie sowas, woran man glaubt und was für eine Richtung das gehen soll, ist das jetzt erstmal nicht so wichtig, ob da jetzt hier einer, wenn es jetzt nicht irgendwelche Faschos sind oder so, in welcher Partei man dann ist, finde ich. Also ich finde, man kann es auf jeden Fall jetzt nicht so vergleichen, wie wenn man jetzt auf so einer Bundesebene
guckt. Vom Profil her bestimmt. Von der praktischen Arbeit her im Stadtrat kannst es schon sehen. Also du merkst, es gibt Anträge, da weiß ich von vornherein, die lässt mir die SPD nicht durchgehen.
Ja.
Weil, nicht weil sie inhaltlich nicht gut sind, aber sie kommen nicht von denen. Und das erlebst du halt, das ist frustrierend, aber das weißt du vorher. Also musst du das Spiel ein bisschen mitspielen.
Ja.
Wir haben jetzt zum Beispiel auf der Agenda stehen einen kriminalpräventiven Rat. Wir hatten in Gotha in den letzten Monaten viele schwierige, gewalttätige Situationen. Wir haben öfter Gebäudebrände gehabt jetzt in den letzten Monaten, wo es wirklich abgefackelt ist. Sei es der Netto in Gotha West, sei es am Bahnhof diese Gebäude, die gebrannt haben, sei es unten der Wasserwerker, der gebrannt hat. Du hast mehrere aufgeknackte Autos, also auf dem Schützenberg laufen nachts Leute rum mit Brechstange, wollen die Autos aufknacken. Wir hatten einen Mord in Gotha West. In Gotha West haben sie neulich jemanden hochgenommen, der hat Sprengstoff in der Wohnung gehabt, mehrere Kilo. Du hattest im Sommer am herrlichen Tag einen, der hier vor der Feuerbank in der Querstraße abgestochen wurde oder angestochen wurde,
ja,
hat es überlebt. du hattest über den Weihnachtsmarkt verteilt Diebstähle ohne Ende, das Stromkabel geklaut, Weihnachtsbeleuchtung geklaut, haben wohl auch Budenbesitzer bedroht nachts. Du hattest angefackelte Bäume im Park, hattest zerstörte Steinvasen am Kranberg, hattest diese Palmen in der Stadt hier, diese Gotha-Syr-Palmen, die standen. Da haben Leute die Palmen angefackelt und abgebrochen. Also es ist wirklich chaotisch, was gerade abging. Also haben wir uns überlegt, es gibt in anderen Kommunen in Thüringen und auch bundesweit so ein Instrument, das nennt sich Kriminalpräventiver Rat.
Ja.
Da geht es im Grunde genommen nur darum, dass du zusammenkommst mit Vertretern aus dem Seniorenbeirat, aus dem Stadtrat, aus Opferbünden, wie im Weißen Ring zum Beispiel, aus der Polizei und aus dem Ordnungsamt. Und dort, zum Teil auch DB, also Deutsche Bahn, ja. Und dort zusammensitzt an einem runden Tisch und versuchst, Präventivmaßnahmen durchzusetzen oder dir auszudenken. Ja. Was kannst du tun, um Aufklärungsarbeit zu leisten? Was kannst du tun, um zukünftig Verbrechen zu verhindern und einen Ticken vorzubeugen?
Was hast du da so für Ideen?
Na, Erfurt hat zum Beispiel eine riesen Aufklärungskampagne vor ein paar Jahren gestartet und hat ältere Leute informiert über Trickbetrug zum Beispiel. Aber ich könnte mir in Gotha auch vorstellen, dass du Aufklärungstafeln hinstellst und einfach mal über diese ganzen Taten informierst oder sowas. Oder auch mit dem Weihnachtsmarkt, dass du dann, ja, dass du einfach auch ein bisschen Leute sensibilisierst, die aufpassen, wenn was draußen Geräusche macht nachts. Die dann mal runtergehen und gucken.
Ja.
Einfach sowas. Oder vielleicht ist es auch sinnvoll, die Beleuchtung nochmal ein bisschen anders aufzubauen. Ich meine, wir kriegen jetzt LED-Beleuchtung in der ganzen Stadt. Insofern kannst du auch überlegen, ob du sie nachts anlässt erstmal. Aber du solltest in jedem Fall was tun, dass es nicht weiter hochkocht. Und jetzt lese ich einen Antrag der CDU, die auf unser Instrument keine Lust hat, was sich in anderen Kommunen so bewährt hat. Du siehst in Erfurt, dass es zurückgegangen ist dadurch in manchen Vierteln an Kriminalität. Mühlhausen hat jetzt auch einen einberufen. Und die CDU in Gotha steht da und sagt, ja, aber wir sehen da in diesem Ding nur Opferschutzbünde und Polizei und Ordnungsamt. Wir sehen da drin keine Stadtratsbeteiligung, keine Seniorenbeiratsbeteiligung, keine Vereinsbeteiligung.
Ja.
Weil das wäre ihnen dann zu aufgebläht und zu viel Aufwand. Das ist schon frustrierend. Weil ich finde, das nimmt so ein Thema auch nicht ernst.
Hey, das ist ja auch. Also ich finde ja auch Thema keiner, heftig. Dass die das machen. Also ja. Das machen ja die Leute dann.
Ja, also ich finde es heftig. Du wirst hier in der Stadt angesprochen, weil irgendwas wieder passiert ist. Der Weihnachtsmarktbetreiber kommt zu dir, der Mike Hinkel, und sagt, wie quasi eingestiegen wurde nachts in den Buden, was da los war. Dass die Polizei die Täter festgehalten hat, aber nicht einkassiert hat und wieder laufen lassen hat.
Ja.
Und ich meine, du wirst ja in der Stadt angesprochen darauf. Gotha ist ja eine Kleinstadt. Du kennst ja jeden gefühlt. Die kommen zu dir und sagen, was ist denn bei euch schon wieder los?
Ja.
Und du stehst da und sagst, nein, wir haben da was auf den Weg gebracht. Und dann liest du so ein Ding der CDU. So. Und damit musst du umgehen lernen.
Ja, stelle ich mir sehr frustrierend vor.
Und die SPD stellt sich hin und sagt, ja, wenn wir das Gremium einberufen, das wird sehr teuer. Dann müssen wir ja auch Referenten dazu oder jemanden, der vorbereitet und sowas in der Stadtverwaltung berücksichtigen. Das Gremium wird zu teuer. Aber ich finde nicht, dass du an solchen Stellen sparen solltest.
Aber was habt ihr denn so, muss man so, so grob abzuweisen, gibt es irgendwie so Meilensteine oder so Sachen, wo du sagst, und das nochmal geil hingekriegt oder irgendwas gelöst.
So. Also wir sehen zum einen, und das ist dieses wo ich wirklich dabei bin, dass die Parteien versuchen, quasi dem anderen kein Land zu lassen an der Stelle.
Ja.
Obwohl du wirklich Differenzen auch merkst im Stadtrat. Ich sehe, dass andere Stadtratsfraktionen sehr gerne die Augen vor Problemen verschließen. Also das sind insbesondere natürlich CDU und SPD, die ja in Gotha die Mehrheit stellen. Wenn du über das Thema Stadttauben sprichst.
Tauben. Ja.
Wo in allen Kommunen in Thüringen mittlerweile was passiert und Taubenschläge aufgestellt werden. Das heißt, dort werden ja die Eier ausgetauscht. Du kriegst ja Gipseier rein, dass die Tauben sich nicht weiter vermehren. Das passiert in Weimar.
Weil die denken, die haben
genau. Die Dinge haben gelegt. und nicht merken, dass sie da nichts ausbrüten. Aber das passiert in Weimar, in Jena, in Erfurt. Ja. Die haben alle Taubenschläge aufgestellt und tauschen die Eier aus. Ja. Und mit einem sehr großen Erfolg. In Gotha gab es vor ein paar Monaten einen Tierschutzartikel, der sagte, dass Tauben elend verendet sind in einem Wohnhaus, weil da irgendwie, ich glaube, die sind durch eine Schornsteinluke reingekommen und die wurde verschlossen. Mhm. Und sind ja drinnen verstorben. Riesen Tierschutzaufruf.
Ja.
Wir haben eine Anfrage im Stadtrat gestellt, Aussage seitens des Bürgermeister Zillmanns von der CDU war, ja, wir sehen da kein Problem mit Gotha mit Tauben. So. Ähnlich, wir haben in Gotha keine öffentlichen Grillplätze. Wir haben einen auf Kranberg, wir haben keine öffentlichen Grillplätze, wir haben keine öffentlichen Parks, auf denen du liegen darfst oder irgendwas machen darfst. Fußball spielen darfst und nichts. Der Stadtpark,
Park darf man gar nicht,
ist verboten. Oder? Der Park ist nicht quasi Bestandteil der Stadt Gotha. Der gehört der Stiftung Schloss Friedenstadt. Du darfst im Park nicht mal auf den Rasen gehen. Darfst dir im Sommer keine Decke drauf breiten, darfst nichts.
Ja.
Wir haben also angefragt, wo unser Naherholungsgebiet ist. Und wo man Grillplätze einrichten könnte in der Innenstadtnähe. Da werden wir vertröstet mit Konzepten, die irgendwann mal kommen sollen. Er hätte sich das Ganze ausgedacht, es käme irgendwann ein großes Konzept. Wir haben da letztes Jahr nochmal nachgefragt. Da wurde uns gesagt, ja, wir arbeiten noch an einem Konzept. Das war eine der ersten Anfragen, als die Legislatur begonnen hat.
Ja.
Es kommt nichts.
Ja, wo soll das auch hin? Also wenn ich
doch frage, ne? Wir haben doch Freiflächen.
Was denn zum Beispiel?
Am katholischen Bahnhof ist eine Freifläche. Also
katholischer Bahnhof?
Das ist hier an der Haltestelle Hundenstraße, das erste Haus daneben.
Ah,
zwischen der alten Post und da ist zum Beispiel eine Freifläche. Du hast Freiflächen hier in der Innenstadt, wo Häuser standen, die abgerissen wurden. Du hast Baulücken.
Ja gut, aber die werden, glaube ich, auch alle geschlossen jetzt so. Also es ist ja allgemein, die letzten Jahre wird ja viel hier... Ja. Hingebaut, schick gemacht, neu gebaut und so. Bin jedes Mal ganz erstaunt. So, dass ich so, oh ja, das Haus ist weg, oh ja, da steht jetzt irgendwann noch eine Seniorenresidenz.
Ja.
Also es macht sich echt, also ziehen ja auch viele her, weil Erfurt.
Aber die Seniorenresidenzen. Also die Seniorenresidenzen sind eine Katastrophe in der Stadt. Weil es sind viele sind. Ne? Es sind zu viele.
Aber die sind doch bewohnt, oder?
Nein.
Echt nicht.
Also teils, teils. Mhm. Du hast private Investoren, die sagen, wir wollen da eine Seniorenresidenz hinbauen, da gibt es Fördermittel für. Und dann siehst du Leerstand in den Seniorenresidenzen. Mhm. Massiv. In der Alten Post ist was leer, unten am Prinzenpalais ist was leer, unten am Bahnhof ist was leer. Wir hatten die städtischen Heime, die drei Stück, die unten am Schmalen Rhein waren.
Ja.
Ich glaube, eins haben sie vor 2 Jahren geschlossen, weil keine Leute mehr drin waren. Es fehlt zum einen an Personal und zum anderen an den Leuten, die da drin wohnen wollen. Es ist einfach zu wenig von beiden.
Ja, aber einfach irgendjemand anders da wohnen lassen, geht wahrscheinlich nicht so einfach, wenn das an Fördermittel gebunden ist.
Das ist ein Seniorenheim. Das heißt, die Wohnungen haben, wenn du Glück hast, ein eigenes Bad, aber keine Küche, nichts. Es ist eine Wohneinheit, wo mehrere Leute wohnen.
Ah, okay.
Mhm. Du hast einfach zu viele Seniorenresidenzen mittlerweile. Und du kriegst mit, dass mehr Anfragen kommen immer für barrierefreies Wohnen oder irgendwelche Seniorenresidenzen wieder zu bauen. Also es ist einfach immer noch Nachfrage da, obwohl wir Leerstand haben.
Ja, scheint sich zu lohnen.
Und umgekehrt fehlt es an Wohnungen für bezahlbares Geld und auch für größere Familien.
Ja.
Du kriegst gerade bei jemandem mit, der eine Wohnung sucht für für sich, seine Freundin und 3 Kinder. Finde keine Wohnung. Es gibt nichts in Gotha.
Ja.
Und schon gar nichts Bezahlbares.
Ja, auch wenn man was kaufen will, ist glaube ich echt schwierig mittlerweile.
Ist teuer.
Ja.
Also wir haben uns gerade im Stadtrat, weil wir merken, dass wir mit solchen Projekten einfach nicht weiterkommen an ganz vielen Stellen. Das heißt nicht, dass wir die trotzdem nicht thematisieren oder über eine Anfrage irgendwie in den Stadtrat bringen oder auch über einen Antrag. Wir wissen nur, dass wir damit keinen Erfolg landen werden.
Ja.
Das ist, glaube ich, der Nachteil einer Oppositionsarbeit, aber du kannst das thematisieren. Womit wir durchgekommen sind, sind solche schönen Projekte wie Grünstreifen in Gotha stehen zu lassen, also Insektenblühstreifen an den Straßenrändern, weil du musst im Sommer nicht jede Woche mähen oder alle 2 Wochen mähen. Es reicht einmal im Sommer zu mähen, das haben wir durchgekriegt.
Ja.
Wir haben es geschafft, zum Beispiel jetzt für den nächsten Haushalt in die Planung reinzunehmen, dass wir eine eine Outdoor-Sportanlage bekommen, so ein Fitnesscenter, wo du mehrere Geräte hast, wo du ein bisschen Sport machen kannst. Das ist ganz cool.
Wo kommt das hin?
Das wird jetzt noch geguckt, wo es am besten hinpasst. Das war erstmal die Finanzierungsfrage, die wir jetzt klären mussten. Ja. Und dann haben wir halt, wie alle, irgendwie so ein paar kleinere Projekte gefördert. Wir haben es geschafft, die Stadtteilarbeit in Gotha West zu finanzieren, also co-zu-finanzieren. Was wir dieses Projekt Senfkorn, das ist mit Michael Weinmann, der in Gotha West in diesen...
Oh, das habe ich schon mal gehört. Ist das, habt ihr da so ein Stadtteilzentrum dann oder so ein Quartiersmanagement?
Genau, also das ist über die Kirchengemeinde in Siebleben damals auch entstanden. Und der hat jetzt diese Erprobungsraumstelle dort gehabt, hat dort ein Ladenlokal und ist dort quasi in Gotha West unterwegs und arbeitet mit Familien, macht dort Hausaufgabenhilfe, unterstützt Leute bei sozialen Projekten. Das ist ziemlich cool. Ja, Umweltschutzprojekte haben wir noch in der Finanzierung drin. Wir kämpfen seit Jahren um diesen Goldfischteich oben auf dem Kranberg.
Was ist mit dem Goldfisch?
Der ist trocken und kaputt. Okay. Da ist kein Wasser mehr drin.
Oh Mann.
Ja.
Aber was kann man da machen? Wasser reinkippen?
Du müsstest den Boden unten wieder verdichten.
Ja.
Und dann müsstest du eine künstliche Einspeisung machen, weil oben die Quelle, die Eflandquelle nicht Efland, was sind das? Königsbrunnen, die Lüderwitzquelle, Kranberg hat. Die Quelle auf jeden Fall bringt kein Wasser mehr in ausreichender Menge. Und damit müsstest du extern speisen.
Das war auch übelst aufwendig. Da. Also dann
muss er Konzepte
komplett neu machen dann.
Ja, musst du eh. Es ist ein künstlich angelegter Teich. Der ist sowieso nicht mehr so in der Lage jetzt quasi. Natürlich zu überleben, du müsstest ihn jetzt befreien vom Schlamm und müsstest den Boden neu verdichten. Kann man aber machen.
Ihr hört Radio Frei 96,2 mit der Medienpatenschaft mit dem Landkreis Gotha. Und in dieser Sendung widmen wir uns dem Gotha Stadtrat. Ich habe ein Interview geführt mit Felix Kalbe. Er ist Stadtratsmitglied für die Grünen im Gotha Stadtrat. Und ja, wir haben über seine Arbeit gesprochen und sein Engagement im Landkreis Gotha. Und an dieser Stelle, wie angekündigt, noch eine kleine Triggerwarnung. In den nächsten 3 Minuten geht es um das Thema sexualisierte Gewalt. Also wenn das für dich ein sensibles Thema ist, dann überspring die nächsten 3 Minuten oder hör dir die Sendung zumindest nicht alleine an. Weiter geht's an dieser Stelle mit dem Interview und wir hören uns dann auch gleich wieder nach der nächsten Musik.
Und jetzt machst du hier da für die Fernsehleute, die fährst du noch durchs ganze Land und.
Ja, das ist ja Kommunalpolitik ist ja eine brotlose Kunst. Das ist ja mehr Hobby als alles andere. Kriegst eine kleine Aufwandsentschädigung, aber davon kannst du ja nicht leben.
Oh.
Also musst du ja noch arbeiten gehen.
Scheiße.
Nein, das macht ja auch Spaß. Also, es ist toll für gemeinnützige Organisationen irgendwo unterwegs zu sein und du unterstützt halt tolle Projekte damit. Also faktisch sieht es ja so aus, dass Leute ihr loskaufen für die Fernsehlotterie. Da um einen Gewinn gespielt wird zwar, aber dass es eine Aufteilung gibt, dass der Gewinn nur ein gewisser Prozentsatz ist und die Lotterie Einnahmen hat, die explizit dafür vorgesehen sind, dass du eben soziale Projekte förderst.
Ja.
Und das ist ja das Coole. Jetzt hier in Gotha hat es Mehrgenerationenhaus zum Beispiel eine Förderung erhalten. Diakonie vor ein paar Jahren. Also es sind schon viele kleine, lokale Projekte, die damit gestärkt werden. Was du oft hast, sind Projekte, wo es um sexualisierte Gewalt geht. Da war ich jetzt in Jena bei einem Projekt, die das aufbereiten, wenn du traumatisiert bist, weil du als Kind vergewaltigt wurdest.
Ja, so mit dem Weißen Ring dann oder irgendwie so?
Nee, es ist ein eigener Verein bei denen, der das macht, auch mit niedrigschwelligen Angeboten, mit Online-Beratung. So was haben wir im Plauen auch gesehen, wo es darum geht, wirklich auch aktiv auszusteigen, wenn eine Frau quasi von ihrem Mann geschlagen, vergewaltigt wird, dass sie eben auch ein sehr niedrigschwelliges Angebot über einen Online-Chat erhält.
Ja.
Also es ist schon cool, sowas zu sehen, wie Leute sich wirklich engagieren da und versuchen, Leute rauszuziehen.
Wie wird es angenommen oder wie ist da der Bedarf hier?
Für Gotha weiß ich es nicht, keine Ahnung.
Ja.
In Plauen und Jena habe ich gehört, dass es sehr gut angenommen wurde.
Mhm.
Weil, ja, ich glaube, sexualisierte Gewalt passiert in allen gesellschaftlichen Schichten, passiert in allen Generationen, passiert in allen, ja, in allen Haushalten. Oder kann in allen Haushalten passieren. Das ist völlig unabhängig von den Hintergründen. Und ich glaube, da brauchst du einfach Angebote, wo du reden kannst, wo du Menschen hast, die sich damit auskennen und die dir den Weg aufzeigen, dass du reinkommst. Weil oft hast du ja so eine Mentalität, dass so ein Opfer sexualisierter Gewalt auch irgendwo abhängig ist, psychisch von dem Gegenüber.
Ja.
Dass du dich da irgendwie reinbringst in so eine Beziehung und angreifbar bist und irgendwie eine Bindung aufgebaut hast. Diesen Ausstieg zu schaffen, das ist, glaube ich, das Schwierige. Und da sind solche Vereine, glaube ich, ganz gut, weil du einfach Profis hast, die das können, ja. Die das schon ein paar Mal gemacht haben.
Wir machen jetzt weiter mit dem Interview mit Felix Kalbe. Er ist Stadtratsmitglied für die Grünen im Gotha Stadtrat. Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis: In den nächsten 24 Minuten wird der Krieg in der Ukraine thematisiert. Wenn das also ein Thema ist, mit dem du dich jetzt nicht beschäftigen möchtest, dann überspringe die nächsten 24 Minuten und schalte dann gerne wieder ein. Oder hör dir diese Stelle zumindest nicht alleine an. So, wir steigen jetzt wieder ein ins Interview mit Felix Kalbe und es wird spannend und interessant. Er hat wirklich in den vergangenen Monaten einige Trips in die Ukraine unternommen, um dort Hilfsarbeit zu leisten. Und wie das Ganze aussah und was da so passiert ist, da hören wir jetzt mal rein.
Was ich viel gemacht habe in diesem Jahr waren, oder im letzten Jahr waren, dass wir in der Ukraine waren.
Ja, was habt ihr da gemacht?
Wir haben es gibt in Altenburg ein kleines Klinikum in diakonischer Trägerschaft mit einem Schwerpunkt auf psychologische Arbeit.
Ja.
Und die haben vor zig Jahren schon eine Partnerschaft eingegangen mit einem Klinikum in Lviv. Diese Klinik in Lviv war bis vor dem Krieg sowas, was du bei uns vielleicht als Ärztehaus oder Poliklinik bezeichnen würdest. Die hatten eine kleine Palliativstation, hatten unten so ein bisschen HNO-Arzt, Gynäkologie, Allgemeinmedizin mit einer Handvoll Ärzten. Und dann kam der Ukraine-Krieg vor einem guten Jahr und die riefen quasi nach Hilfe. Sie brauchten Unterstützung, brauchten einfach Zeug. Das Haus war runtergekommen, da war nicht viel drin. Die hatten einfach den großen Hilferuf losgeschickt. Und ich bekam an einem Samstagnachmittag einen Anruf von meinem Parteivorsitzenden aus Thüringen, von Werner Stengele, der jetzt Umweltminister gerade wird.
Okay.
Bernhard rief mich an und sagt, was machst denn du heute Abend? Ich sag, du, also jetzt habe ich heute Abend noch nicht so viel geplant, was ist denn los? Und dann sagte er mir, naja, wir haben einen Hilfstransport, der in die Ukraine muss. Und dann hängst du da und überlegst, scheiße, du hast im Fernsehen gerade gesehen, da gehen Bomben runter.
Ja.
Du hast gesehen, dass die irgendwo in Kiew zu dem Zeitpunkt unterwegs waren und in Tschernobyl.
Ja.
Und es war der Tag, an dem Scholz seine Zeitenwende-Rede gehalten hat.
Ja.
Das hatte ich morgens im Fernsehen gesehen und dachte mir, willst du das machen, ja oder nein?
Fährst du jetzt hin.
Ja. Aber ich hatte nicht viel Zeit zum Überlegen.
Ja.
Und wir hatten Medikamente auf dem LKW, also es ist so ein kleiner 3,5-Tonner, den du halt fahren darfst. Da habe ich gesagt, los, mache ich. Bin nach Altenburg rüber, bin quasi umgestiegen von meinem Auto in den Transporter und dann sind wir in die Ukraine geheizt. Damals auch gesagt, ganz bewusst, wir fahren nur rein, laden ab und fahren wieder raus.
Also so richtig, wo seid ihr da hin? Oder so richtig da, wo es hier... geschnippert hat, oder?
Lviv war zu dem Zeitpunkt noch relativ... Doch, es hatte gerade eingeschlagen, eine Bombe draußen auf dem... Die hatten draußen so einen Versorgungsbereich, wo quasi gelagert wurde. Ja. Da hat es eingeschlagen, an dem Wochenende. Da fährst du rein mit einem sehr komischen Gefühl und denkst dir, du verbringst mal lieber so wenig Zeit in der Ukraine, wie es geht.
Ja.
A4 ist ja Urlaubsfahrt, quasi. Da ist ja nichts. Ja. Durch Polen durch. Du fährst ja auch in Gotha auf die A4 drauf und fährst immer geradeaus, nur A4.
Ja.
Damals sind wir in Bremische über den Grenzübergang. Und dann geht die A4 quasi in der Ukraine als Landstraße weiter. Mhm. Und an dieser Landstraße liegt Lviv. Also du bist quasi an derselben Autobahn die ganze Zeit geblieben. Du hast die Straße nicht einfach verlassen.
Ja. Verrückt, ey, da fährst du da so rum und irgendwann stehst du da in so einem Kriegsgebiet.
Und dann haben wir das ausgeladen.
Also mein erster Aufenthalt in der Ukraine war nachts.
Nachts rein, nachts wieder zurück. Und wir haben festgestellt, wie lange du an so einer Grenze stehst.
Ja, das hatte ich auch, gedacht. Du stehst wahrscheinlich ewig rum mit allen, die da auch noch rein oder eher raus wollen. Ne?
Da das diese Anfangsphase war, war da auch noch nicht viel koordiniert. Ja. Noch nicht viel Struktur drin. Hinwärts ging's.
Ja.
Und wir hatten Insulin an Bord. Wir haben festgestellt, Insulin ist der große Grenzbeschleuniger, weil die viel zu wenig Insulin hatten.
Ja.
Und dann bist du erstmal vorgekommen. Aber in der Grenze hingen wir damals, ich glaube, 6 Stunden.
Krass.
Ja, einmal durch. Komplett Auto ausrollen quasi. Die wollten alles sehen, jeden Karton. Volles Wort. Rein und raus.
Was geht denn da so durch den Kopf, wenn man da reinfährt? Wenn man so der Moment, so, wenn man über die Grenze...
Na, die Grenze selbst ist erstmal kalt.
Ja.
Es war Winter. Du hattest Minusgrade.
Ja.
Und du sahst einen Bus, der ankommt, der Leute durchgeschleust hat. Da waren... Auf der einen Seite fuhren ukrainische Reisebusse rein, dann hattest du einen Tunnel aus Zelten, wo die durchgelaufen sind, weil das war ja nur eine Autobahngrenze vorher. Ja. Da gab es ja nichts für Übergänge, für Menschen.
Da geht wirklich die Autobahn über in eine Landstraße
entlang. Ja. Also naja, es ist quasi, die Autobahn geht weiter, wird von vierspurig, oder zweispurig auf jeder Seite, wird sie halt einspurig, ohne mittelbare Begrenzung und alles.
Ja.
Und dann waren wir endlich drüben. Und zu dem Zeitpunkt war dort einfach eine riesenlange Schlange.
Ja.
Du hast eine Landstraße. Halb im Straßengraben stehen die LKWs, die raus wollen.
Ja.
Für bestimmt 15 Kilometer. Daneben steht eine Reihe PKW, die auch raus wollen. Und wir fuhren quasi mit unserem Auto auch so halb im Grünen neben der Straße.
Ja.
Weil... In der Mitte zwischen den Autos, zwischen den PKWs, die standen, und zwischen uns quasi im Gegenverkehr, fuhren permanent Autos mit Warnblinker oder so durch.
Ja.
Oder Rettungswagen. Das waren die, die aus der Ukraine wieder raus wollten, die Hilfstransporte.
Mhm.
Weil Hilfstransporte müssen nicht so lange stehen. Dann sind wir da lang gefahren. Ich hatte die Kamera dabei, hab fotografiert, bei Nacht.
Ja.
Und du sahst die ganze Zeit ukrainische Soldaten, wie sie an der Feuertonne stehen. Mit Panzersperren, mit irgendwelchen Sandsäcken, mit Sandsteinquadern, zum Teil Hütten gebaut, überall Ukraine-Flaggen gehisst. Und du hattest quasi an jeder Brücke, egal wie groß die war, einen Posten, der für den Fall, dass die Russen kommen und zu schnell dort sind, die Brücke hätte in die Luft sprengen können. Und so fährst du nach Lviv. Und damals in Lviv noch Riesenblockaden überall. Riesenberge an Steinen aufgehäuft, mitten in der Straße, wo es reingeht.
Ja.
Und Kontrollen. Plötzlich klopft ein Soldat bei dir an die Fensterscheibe mit gezückter Waffe und fragt dich, was du hier machst.
Ja.
Ja. Ukrainer haben immer die Frage gestellt bekommen, was machst du hier? Hast du eine Waffe dabei? Und dann konnte der Ukrainer nur noch falsch antworten. Ne? Das haben wir dann von den Leuten aus dem Klinikum erfahren.
Wenn du Nein sagst,
heißt es, magst du dein Land nicht? Willst du dein Land nicht verteidigen? Warum hast du keine Waffe dabei? Wenn ja, dann heißt es, warum fährst du hier mit einer Waffe spazieren? Der Russe ist noch gar nicht da. Das ist schon echt eine harte Nummer für die.
Ist ja auch nochmal.
Ja, kannst du. Also, ja, und wir sind dann damals rein und haben einfach nur abgeladen. Mitten in der Nacht. Also, haben uns das Klinikum, also ich habe mir das Klinikum zum ersten Mal in der Nacht angeguckt. Und die haben uns reingeführt in einen OP-Saal. Du hattest dann zwei, also zwei OP-Säle waren es insgesamt. Zu dem Zeitpunkt war aber da noch nichts. Zu dem Zeitpunkt hattest du nicht mal richtige Fliesen dort. Das war. Die Fenster waren alt, der Fußboden war kaputt, die OP-Tische waren noch nicht da. Da wurde mal vor x Jahren repariert.
Ja.
Und dann ist das irgendwie diesen ganzen Umbaumaßnahmen zum Opfer gefallen. Und niemand wollte dort mehr operieren. Und du brauchtest es auch nicht.
Ja.
Weil war ja nur eine Poliklinik. Und wir haben uns das angeguckt. Und haben dann gesagt quasi, wir müssen das unterstützen. Wir müssen dort irgendwas machen. Und die Klinik sagte uns auch, naja, wir wollen uns halt ein bisschen breiter aufstellen jetzt. Du weißt nicht, wie es sich entwickelt. Ärzte ohne Grenzen hat denen Ärzte geschickt. Und die haben gesagt, naja, wenn wir genügend Ärzte jetzt da haben, können wir auch wieder operieren.
Ja.
Also haben wir uns da dran gemacht und haben uns gekümmert in Deutschland, dass wir eine OP-Ausstattung komplett rüber gekriegt haben.
Ja. Es ist ja mehrmals dahin gefahren.
Ja, ne? Also ich war jetzt 7-mal, glaube ich, drinnen.
Krass.
Und du kommst an der Grenze lang. Mittlerweile haben wir einen anderen Grenzübergang gefunden in den Karpaten. Ja. Der geht wesentlich schneller, weil der nur PKW-Grenze ist. Aber erkläre mal an einem Grenzübergang, warum du PVC-Boden im Auto hast und Fliesen. Und damit ins Kriegsgebiet fährst. Ja, wir haben halt ein OP ausgestattet. Es ging mit ganz einfachen Dingen los. Wandfarbe, Zement, Fliesen. Wir haben sogar ein Gartenhäuschen mit reingebracht mit Maschendrahtzaun. Weil, ja, das klingt lustig, aber der hat einen Hinterhof vom Krankenhaus, wo seine Rettungswagen stehen. Und die sind dem dort nachts eingebrochen.
Ja.
Weil in Rettungswagen war Benzin drin, oder Diesel, den brauchten die.
Ja, und Rettungswagen beklauen.
Ja, na klar, und da sind Dinger drin, also Medikamente drin. Klar brauchst
du das. Ja gut, die Leute sind halt auch verzweifelt.
Ja, und es ist arschkalt. Und dann sagt er, naja, wir bräuchten mal ein Gartenhaus.
Scheiß für den Wachposten.
Genau, ja, das wäre mir angeguckt. Ja, was willst du mit dem Gartenhaus? Naja, da stellen wir einen rein, da kriegst du ein Gewehr in die Hand, da kommt eine Schranke davor und dann haben wir das.
Hat man da so ein bisschen, wie hast du das so erlebt? Also mit den verschiedenen, hat sich das irgendwie ein bisschen, ja, wie hat sich das bemerkbar gemacht von Mal zu Mal? Also vom ersten Mal bis zu den nächsten, wenn man dann auch irgendwie, man hat ja dann so eine Routine auch. Und auch so im Kriegsverlauf, hat man da irgendwie bei den Leuten vor Ort auch gemerkt, wie die da irgendwie, ob die Stimmung anders ist oder ob man da, ob die auch so, weil so ihre Routine da oder sich mit der Situation halt irgendwie arrangieren, wie sind die da so?
Ich glaube, Routine drauf. Ist reingekommen. Ich glaube, Routine ist ganz viel reingekommen. Wenn du am Anfang wirklich, also auch bei uns, wenn du am Anfang gesagt hast, boah, Lviv, ne? Rein, raus, ganz schnell, wirst du halt auch, ja, ich will nicht sagen, mutiger, vielleicht leichtsinniger. Ja. Weil es immer gut geht, in Anführungsstrichen. Im Krankenhaus, also die Leute in der Klinik haben uns erzählt, naja, natürlich musst du rein. Das ist aber für die auch eine ganz andere Verpflichtung. Die haben immer Transporte losgeschickt nach Odessa, nach Mariupol, nach Tschernihiv, wo wirklich viel los war. Und haben dort Lebensmittel und Medikamente hin transportiert. Das fand ich schon hart. Und die haben sie losgeschickt ohne schusssichere Westen, weil es nichts gab.
Oh.
Ja. Und wir dachten uns so, naja komm, Lviv ist schon gefährlich. Aber wir haben dann irgendwann in Lviv übernachtet.
Ja.
Ist halt so. Du bleibst halt über Nacht da. Und wir hatten einmal einen Termin dort mit RTL. Es war ein RTL-Kamerateam da.
Ja.
Und wir sind gerade angekommen gewesen, da kommt RTL um die Ecke und plötzlich hörst du Sirenen aufheulen. Und du weißt, es ist Fliegeralarm.
Ja.
Und wir haben uns umgeguckt, wo ist der nächste Bunker? Und die von RTL lachen und sagen, wieso denn? Ich sage, wie? Naja, das ist jetzt die Entwarnung gewesen. Und da realisierst du bist gerade etliche Stunden durch die Ukraine gefahren mit Fliegeralarm.
Scheiße. Ja. Oh Mann, ey.
Und das Schlimme ist, in Lviv siehst du halt auch, wie dieser Fliegeralarm plötzlich zur Routine wird, zum Alltag wird. Die Leute gehen nicht mehr in den Bunker. Die Leute bleiben oben. Es ist Fliegeralarm und die Cafés sind voll.
Ja.
Die Parks sind voll. Die Wohnungen sind voll und Lviv ist überlaufen. Das ist eine Stadt von, ich glaube, normalerweise 400.000 Einwohnern. Ja. Die hatten zum Teil 2 Millionen während des Krieges jetzt, weil die Leute quasi aus Kiew und aus Mariupol und aus den ganzen Städten geflohen sind, Odessa. Und die Stadt ist einfach überlaufen. Jetzt gar nicht Platz für alle im Bunker. Und das Krasseste war mal, da sind wir nachts rein oder abends rein, sollten am nächsten Tag eine Familie abholen und mitnehmen auf dem Rückweg.
No.
Also hatten das Auto natürlich voll mit Hilfsgütern und sollten auf dem Rückweg ein Kind mitnehmen, ein Palliativkind, mit der Familie, mit der Mutter, mit quasi der Tante und noch 2 Kindern. Ja. Und fahren durch die Karpaten nach Lviv. Und das ist ein Stückchen weiter als die normale Strecke, aber du sparst dir halt etliche Stunden an der Grenze. Und es hat geregnet, es war dunkel. Jetzt musst du ja wissen, in der Ukraine haben die ja die Verkehrsschilder abgebaut, um den Russen zu verwirren, damit er nicht weiß, wo er ist und wie er sich zu verhalten hat. Wir fuhren also über eine Landstraße durch ein kleines Städtchen. Sambia heißt das Städtchen. Und es ist kein Vorfahrtsschild da und nichts. Und der Thorsten, mit dem ich gefahren bin, fährt da lang. Und wir wussten nicht die Vorfahrtsregelung dort an der Kreuzung. Und wir wollten abbiegen. Und es fährt. Oder wir sind, glaube ich, volles Rohr in ein anderes Auto reingefahren.
Oh.
Ja. Der hat Totalschaden gehabt. Und hier, du weißt, dein Bus ist deine Lebensversicherung in diesem Land. Du tankst ihn vorher voll. Und du siehst zu, dass er immer irgendwo in deiner Reichweite bleibt, falls irgendwas ist.
Oh.
Und unser Bus war kaputt. Die ganze Front kaputt, keine Kühlung mehr, die ganze Front total zusammengedellt. Das Ding, fuhr nicht mehr ganz so gut.
Gottes Willen, ey.
Wir wussten auch zu dem Zeitpunkt, dass keine Versicherung mehr gilt in der Ukraine, weil Ukraine ins Kriegsgebiet gekommen ist. Was machst du also? Du nimmst das Telefon in die Hand und rufst dir jemanden, der Deutsch spricht und Ukrainisch. Wir haben also ein Klinikum angerufen und gesagt, du, zum André, zum Klinikchef, wir bräuchten dich mal hier, wir haben hier ein kleines Problem.
Ja.
Wir haben hier einen Unfall gehabt. Ja, hat dann eine Stunde gedauert, anderthalb, bis er da war. Es saß in der Zwischenzeit in der Polizeiwache, Kachelofen in der Polizeiwache, der hat ein bisschen Wärme gegeben. Der Kachelofen hatte Ritzen drin, du hast das Feuer gesehen, und daneben steht ein Benzinkanister. Kriegst schlecht mehr
als nicht drüber nachdenken.
Und dann kommt der an, hat seinen stellvertretenden Klinikleiter mitgebracht, den Oleg. Und was wir nicht wussten, Oleg hat früher in einer Autowerkstatt gearbeitet. Auf Werkstattleiter. Und Oleg geht zu den Ukrainern und sagt, naja, das machen wir jetzt ohne Versicherung, ne? Ja. Dann laufen die um das Auto herum, diskutieren. Und dann holt er den Taschenrechner raus und gibt eine Zahl ein. Mit etlichen Nullen.
Ja.
Null, null, null. Und ich dachte mir, oh, das wird teuer. Das wird richtig teuer.
Ja.
Und dann gibt er einen Wechselkurs ein. Dann haben wir noch für das andere Auto bezahlt 450 Euro. Ja. Dafür, dass die Achsen abstanden quasi, dass die ganze Seite kaputt war, dass bei denen die Airbags aufgegangen waren, das Auto eigentlich totaler Kernschrott war.
Ja.
Aber der sagt, ja, in der Ukraine kannst du dir für ein anderes Auto kaufen oder baust du es wieder auf.
Ja.
So. Und dann sind wir mit einem qualmenden Bus nach Lviv gefahren. Es waren auch nochmal gut eine Stunde, anderthalb.
Ja.
Das war nicht gut.
Ja. Ich hatte mal die Situation, ich hatte in meinem Auto, das ist mir einfach mal so in der Fahrt einfach ausgegangen und auch nicht mehr angegangen. Und dann hatte ich so in der Werkstatt und so, aber ich hatte immer noch, dann hatte ich die erste große Fahrt, musste ich irgendwie nach Berlin. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass das wieder passiert. Und das, da muss ich ja nur hier da die A9 hoch. Also das stelle ich mir auf jeden Fall nur
unser
extrem belastend vor.
Unser großes Problem war ja auf jeden Fall, dass wir ja am nächsten Tag einen Krankentransport hatten.
Ja.
Also wir hatten geklärt, die Mutter sagte die ganze Zeit, ach, ich nehme mein Kind auf den Schoß. Das Kind war 9 Jahre und wog 12 Kilo.
Oh.
Also wirklich Palliativkind, das betreut werden musste, auch medizinisch.
Ja.
Und wir hatten quasi geplant, dass wir in unserem Bus die Familie mitnehmen. Hatten uns auch eine Übersetzerin mitgenommen, die quasi schon in Deutschland war, die mit uns rein ist und wieder mit raus ist, die Victoria. Und hatten also kein Auto. Man gab uns das Klinikum einen alten, ich glaube, Ford Transit war es.
Ja, so ein Bus.
So ein übelstes Teil, so ein Riesenteil, ne? Ja. So einen großen Bus. Und sagten, naja, ihr fahrt uns jetzt hinterher. Wir fahren Blaulicht und Rettungswagen vorneweg zur Grenze und ihr fahrt uns mit dem Bus hinterher. Ich bin also mit 140 mit einem Ford Transit durch die Lviver Innenstadt gejagt, am Tag, nachdem wir einen Autounfall hatten. Hilfe! Ich habe wirklich geschwitzt. Ich hatte echt Angst, dass da irgendwas passiert. Du heizst durch eine Innenstadt, die auch sehr belebt ist mit vielen Fußgängern.
Ja.
Ja, und das. Aber ich werde diesen Tag nicht vergessen, weil dieser Abschied so herzzerreißend war.
Ja.
Du hast einen Vater, der nicht raus darf aus der Ukraine,
ja,
weil er im wehrpflichtigen Alter ist, der sich von seiner Familie verabschiedet. Und ich weiß, ob er die jemals wieder sieht.
Ja.
Und es steht ein 2 Meter Schrank vor dir, wirklich stämmig gebaut, und bricht in Tränen zusammen. Und wir waren dann irgendwo in Polen an der Tankstelle, da rief er an und sagte, Leute, seitdem ihr weg seid, ist nur noch Fliegeralarm in der Natur. Wir gehen Bomben runter.
Ja.
Das ist, da wird ja anders. Was ich stark fand, war, wir hatten aus Samada einen Rettungsdienst, der hat das Kind quasi abgeholt,
ja,
an der polnisch-ukrainischen Grenze. Die Situation ist so, dass ein europäischer Rettungswagen nicht in die Ukraine darf, aus Versicherungsgründen, und der ukrainische aus Kriegsgründen nicht raus darf.
Ja.
Das heißt, wir sind mit 2 Rettungswagen ins Niemandsland gefahren, Kofferraum an Kofferraum, und das Kind übergeben und weiter. Und das eigentlich Dramatische an der ganzen Geschichte ist, dass das Palliativsystem in Deutschland versagt hat danach. Du hast keine feste Betreuung, keine feste Pflege für Palliativkinder hier.
Ja.
Das ist ein Riesenprozess, da in ein Pflegesystem reinzukommen und Leute zu haben, die sich darum kümmern. Und dieses Kind war, in der Ukraine hat sich die Mutter und der Vater, die haben sich abwechselnd um das Kind gekümmert nachts. Und hier war die Mutter quasi alleine. Hat 2 Wochen lang nachts immer nur 1 Stunde geschlafen und hat sich um das Kind gekümmert. Und in einer Nacht ist sie eingeschlafen, übermüdet. Und das Kind hat sich umgedreht und ist erstickt.
Ach, Scheiße.
Und dann denkst du dir, was hast du gerade gemacht? Du hast einen Menschen rausgeholt, weil du dir denkst, das Kind will im Frieden leben oder soll im Frieden sein. Und letzten Endes ist das Kind im Frieden gestorben. Außerhalb des Kriegsgebietes. So. Und dann hängst du da und überlegst, was können wir jetzt machen? Kriegen wir das Kind zurück in die Ukraine zur Bestattung?
Ja.
Oder was machst du? Die Bekannten von denen aus Kiew haben angerufen, also die Familie kam aus der Nähe von Kiew und sagte, vergesst es, das Kind kommt nicht nach Kiew. Hier sind dieses Land vermint. Es hat hier irgendwie Leute gerade in die Luft gejagt, die versucht haben, mit dem Auto zu fahren. Wir können das Kind nicht auf dem Friedhof hier bestatten. Wir haben Angst, dass eine Mine drunter liegt. Lasst es in Deutschland. Du hast eine Familie, die quasi ihr Kind hier bestattet. Und dann ging das Theater los, den Vater wenigstens zur Beerdigung herzukriegen. So.
Hat es geklappt?
Ja. Hat dann nach ganz vielen Minuten her geklappt, aber das war echt eine traurige Mama.
Ja.
Also das hat sich wirklich extremst überschlagen, was da los war an den Tagen. Vor allem, das eigentliche Krasse ist dieser Bruch jedes Mal. Du fährst hier los und du hast 2 völlig unterschiedliche Welten. Du bist in Lviv, da unten ist Krieg, da unten ist es kalt. Vor allem jetzt um so eine Jahreszeit. Es ist einfach wesentlich kälter als hier. Du stehst dort nachts an der Grenze rum. Es ist alles mehr oder weniger so, dass es irgendwie funktioniert. Die Leute funktionieren auch nur irgendwie. Und dann kommst du hierher und alles ist so normal.
Ja, auch dieses,
der Moment. Mit einer Waffe rum. Hier ist es fast so kitschig, friedlich, weißt du? Also es ist völlig, völlig schräg.
Ja.
Und dein Kopf kriegt es erstmal nicht zusammen.
Ja, auch der Moment, wo sie dich dann das erste Mal gefragt haben, kannst du mal fahren heute Abend? Auf einmal erlebst du sowas hier die ganze Zeit.
Aber wir haben jetzt uns vorgenommen, wir werden das Ganze jetzt professionalisieren,
ja.
Weil wir festgestellt haben, in Altenburg hängt halt diese Klinik dahinter, die wirklich stark ist, die sich wirklich engagiert hat das letzte Jahr.
Ja.
Aber der Klinikleiter, und da hat er nicht ganz Unrecht, sagt, wir sind immer noch eine Klinikeinrichtung in Deutschland.
Ja.
Wir haben Angst, dass irgendwas mal nicht hinhaut und dass uns damit der Klinikbetrieb um die Ohren fällt. Dass irgendwas schiefläuft, muss ja nicht böse Absicht sein.
Ja.
Aber dass er dann quasi mit dem Klinikum haftet dafür und hat Ärzte zu betreuen, hat hier einen eigenen Klinikbetrieb, ja. Der auch einfach wirtschaftlich sein muss. Und es geht nicht, dass du einige 10.000 durchschleifst durch so ein Klinikum auf Risiko. Also haben wir uns gesagt, wir werden jetzt eine eigene Hilfsorganisation gründen nächsten Monat.
Von den Grünen? Oder?
Nee, es ist überwiegend Grüne und Diakonie und Kirchengemeinde, die da irgendwie zusammenhängen. Ja. Also das ist eine coole Kombi, in der ich mich auch sehr gut zu Hause fühle quasi. Wir haben jetzt angefangen, das Ding zu professionalisieren.
Ja.
Gerade ist die Satzung in der Prüfung und dann werden wir eine eigene Hilfsorganisation aufbauen.
Ja.
Ja. Ganz bewusst auch nicht nur auf die Ukraine beschränkt, sondern wir haben ja in Gotha noch eine Partnerstadt in Adwa zum Beispiel, also in
Äthiopien.
Äthiopien, genau.
Ja.
Die ja auch unter Bürgerkrieg zu kämpfen hatten die letzten Jahre.
Ja.
Und auch sowas kann man dann damit unterstützen. Wie gesagt, wir suchen uns gezielt Projekte raus,
ja.
Die wir fördern wollen, wo es einfach darum geht, Menschen zu helfen.
Ja, und da schließt sich der Kreis wieder ein bisschen. Ich hatte ja mit dem Weltladen auch gesprochen hier in Gotha, da kommt dann auch noch was. Und die beziehen ja auch von, ich weiß nicht, ob wir jetzt auch nichts Falsches erzählen, aber ich glaube auch von dort.
Ich glaube nicht aus Adwa im Moment.
Auf jeden Fall hatten die da schon so einen Austausch irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, ob es direkt in diesem Fairtrade-Kontext war, aber.
Also es war auf jeden Fall aus Adwa schon einiges hier und es waren auch einige drüben. In den letzten Jahren ist es ja, naja, ich will nicht sagen eingeschlafen, weil ich glaube, beide Seiten wollten sich treffen, aber du hattest zum Teil keinen Kontakt mehr, weil es diese Bürgerkriegszustände gibt.
Ja. Ja, und die, also der Weltladen, die versorgen euch ja auch mit Kaffee in den Stadtratssitzungen.
Momentan nicht.
Nicht?
Mit Kaffee.
Okay.
Tee gab es beim letzten Mal. Schokolade gibt's. Schokolade und Obst und sowas, aber Kaffee gibt es gerade weniger. Es gibt auch keine Schnittchen mehr, okay. Seit Corona. Nee. Aber Schokolade gibt es, ganz gute.
Ja,
getrocknetes Obst und so. Und das hat schon manche Stadtratssitzung so ein bisschen gerettet nebenbei.
Scheiße, glaube ich.
Ja. Nee, aber. Also, ich glaube, es gibt so viel zu tun und so viel, was du unterstützen kannst mit solchen Projekten. Ja. Und was ich so krass finde, das ist aber das, was ich beruflich immer wieder sehe, die gemeinnützigen Organisationen oder die Stiftungen, die irgendwelche Förderungen durchführen, die haben Geld ohne Ende. Die wissen im Grunde genommen nicht, welche Projekte sie noch unterstützen wollen.
Ja.
Deswegen bin ich der Meinung, es ist Geld da.
Ja.
Ich habe einen ganz billigen Newsletter gekriegt vor 2 Tagen von Better Place.
Ja.
Die haben aufgerufen, ja, Ukraine ist kalt, wir wollen gerne irgendwie Wärme schenken.
Ja.
Das war der Inhalt dieses Aufrufs. Die haben innerhalb von einer halben Stunde 80.000 Euro eingenommen.
Ja.
Mit nichts.
An dieser Stelle noch ein letztes Mal der Hinweis für diese Sendung. In den nächsten 5 Minuten geht es noch einmal um den Krieg in der Ukraine. Wenn du dich damit also jetzt nicht beschäftigen möchtest, dann schalte noch einmal weg. Für alle anderen steigen wir jetzt wieder ein in das Gespräch mit Felix.
Deswegen, krass, wie das funktioniert. Ja. Das hat man ja auch gar nicht so auf dem Schirm irgendwie. Also so ein Abseits von der großen Politik und so, dass wirklich halt.
Also sowas.
Ihr da
Geld zu organisieren,
das ist ja auch unfassbar viel Zeit, dass das alles, was das in Anspruch
nimmt. Im Normalfall sind wir Freitagabend los.
Ja.
Und sind Sonntagnacht, Montag früh wieder zurück. Das Beste war mal am Wochenende, wo ich unterwegs war, auf Freitag gefahren, eine Nacht drüben gepennt, in der Ukraine. Es ist ja trotzdem ewig, ne?
Ja.
Und vor allem mit den Transportern, mit denen wir fahren, da bist du halt auch nicht schnell unterwegs. So.
Ja.
Also pennst du drüben eine Nacht. dass du ausgeschlafen wieder zurückfährst. Und kriege auf dem Weg quasi von der Ukraine nach Deutschland einen Anruf von der Arbeit, also vom wegen, ja du, wir haben am Montag Mittag einen Termin in Hamburg.
Ja.
Ich sag gut, wir sind um 5 wieder zurück. Hab meinen Chef eingesammelt. Ja. Ich glaube um 6 war oder 5.30 Uhr so in der Dreh. Ich habe nur ganz schnell geduscht, hab quasi Klamotten eingepackt und dann sind wir nach Hamburg durch.
Ja.
Und das war richtig schräg. Ja. In einem Meeting, in einem Hotel. Und du kommst ja wirklich, du läufst neben dir. Bist an dem einen Abend noch drüben in der Ukraine. Alles ausgeschildert, wo der Bunker ist.
Ja.
Hast überall diese Grenzkontrollen gehabt, diese, und diese Streckenposten, wo sie mit einer gezogenen Waffe auf dich zukommen. Und das Krasse war, dort hast du ja auch Sandsäcke in der Ukraine liegen, quasi als Barriere, als Schussbarriere. Ja. Dann kommst du nach Hamburg und es war gerade ein bisschen Regen und ein bisschen Flut und du siehst Sandsäcke dort liegen.
Mhm.
In Hamburg. Und dein Kopf sagt, oh, Krieg. Und das Krasse ist, wenn du dich in der Ukraine mit den Leuten unterhältst.
Ja.
Kommt ein Soldat auf dich zu, lädt dich zum Kaffee ein. Gehst mit ihm mal so um eine Ecke, klopft da an so ein Häuschen, gehen die Fenster auf, machst einen Kiosk dahinter. Hättest du nie erkannt von außen. Dann hat er uns Kaffee ausgegeben und wir haben uns unterhalten mit ihm. Und er hat uns erzählt, er ist Klempner.
Ja.
War in Deutschland jahrelang als Klempner unterwegs. Und ist wieder zurück in die Ukraine und dann kam die Aufforderung, sich quasi als Soldat zu melden.
Ja.
Und nicht gezögert, er hat sofort gemacht.
Ja.
Das hat seine Pflicht, sein Vaterland, das angegriffen wird. Eine ganz große Stadt.
Mit was für einem Gefühl pennt man da so ein, dort, wenn ihr da eine Nacht sein muss?
Ich glaube, du bist erstmal müde.
Ja.
Das ist das, was hilft. Und dann überlegst du dir das Ganze immer schön zu reden. So. Wir waren öfter in so einer Pilgerherberge draußen, in der Vorstadt. Da ist ringsherum Wald. Und dann denkst du dir, naja, es ist jetzt nicht das militärisch interessante Ziel, ne?
Ja.
Und beim letzten Mal, als wir unten waren, das war im Dezember, beim letzten Mal hattest du Stromausfälle in Lviv.
Ja.
Oder reguläre Abschaltung. Weil ja wenig Stromversorgung gerade da ist. Da waren wir in einem wirklich schicken Hotel in der Innenstadt. Weil das einzige Hotel war, das Notstrom hat. Und du siehst, dass die Hilfstransporter eingebrochen sind. An der Grenze, wo wir waren, war der letzte Transporter eine halbe, dreiviertel Woche vorher. Also sind wir in Hotels untergebracht gewesen. Im Taurus Hotel. Wirklich schickes Ding.
Ja.
Und du kommst da rein. Und die erzählen dir alle, ja, es ist alles abgeschalten, es gibt keinen Strom. Und du kommst ins Taurus Hotel und es brennt Licht. Und sie fragen dich, ob du noch ein Spa willst. Das Spa hätte nur noch bis um 10 geöffnet. Danach müssen sie auch Strom sparen. So, aber weißt du, du kommst dir vor wie in der falschen Welt. Die ganze Stadt friert, weil keine Heizung funktioniert, weil ja auch eine Gasheizung Strom braucht irgendwie an der Steuerung. Und im Hotel gibt es ein Spa, das offen hat. Das war schon echt schräg.
Ja. Und dann steht man wieder hier und muss hier gucken, dass Gotha nicht so kriminell ist.
Dass Gotha nicht kriminell ist und dass du in Gotha vor allem eine Perspektive für junge Leute bietest.
Ja.
Weil du merkst es schon, dass diese ganze Jugendkultur weggebrochen ist. Du merkst, dass Leute weggehen, massiv. Also hast du einen richtigen Bruch hier in Gotha. Ja. Junge Menschen nach dem Abi sind weg. Wir sehen sie auch in der Partei.
Ja.
Du baust sie auf, hast die in der grünen Jugend drin, die bringen sich super ein und dann gehen sie weg zum Studieren. Und viele kommen nicht wieder.
Ja.
Du merkst, dass Gotha alt wird in der Bevölkerung.
Ja, aber du musst also, das ist ja, ich finde, das ist aber trotzdem irgendwie besser geworden in den letzten Jahren. Ja, also ich bin ja jetzt auch nicht mehr so viel hier, aber. Ich weiß nicht, so, es gibt ja immer noch so die Bretterbude oder hier der Wildwuchsgarten und ja, halt so, ja, weiß ich nicht, so Leute wie hier Hydrogen oder so, die halt Partys machen und so, das ist ja jetzt nicht so Die haben jetzt nicht so einen Ort, aber sind schon einige, die hier immer noch was machen. Oder auch mit dem Elysion ist jetzt ausgefallen zwar, aber das kommt hoffentlich wieder. Und
aber das sind alles Leute, die größtenteils nicht durchgängig zumindest in Gotha wohnen.
Aber schon einige. Oder zumindest so in dem Kreis hier. Da ist dann zwar auch viel in Erfurt und Eisenach und keine Ahnung, aber.
Also du merkst, dass Thüringen auch zusammenwächst letztlich durch diese A4-Achse, auch über die Zugverbindung. Ja. Deswegen wollten wir eigentlich diesen S-Bahn-Takt haben. Dass du in einer Viertelstunde, also im Viertelstundentakt quasi zwischen Eisenach, Erfurt, Weimar, Jena hin und her kommst.
Das wäre so gut.
Ja.
Das wäre so perfekt.
Dafür fehlt es Geld. Ja. Deswegen brauchst du irgendwo dann ein Auto. Und wenn du dir anguckst, wie die Busse fahren und die Straßenbahnen hier.
Das finde ich auch so eine Katastrophe jedes Mal, wenn ich am Bahnhof ankomme, da dieser Bus oder ZOB oder wie diese Straßenbahnstation ist, da ist erstmal da alles da eingeschmissen und kaputt. Und dann kommst du auch immer an und da stehen eigentlich auch immer Straßenbahnen.
Aber die fahren.
Aber diese Anzeigen sind alle aus oder dann ist eine, sind auch kaputt, die so gar nicht beleuchtet ist von denen. Da kannst du mit Glück steht dann vielleicht was. Und ich stelle jetzt mal. Fährt jetzt hier eine Bahn oder nicht? Oder hast du auch keinen Bock, da jedes Mal die Bahnfahrer anzuleiten? Aber wer von euch fährt jetzt hier zuerst los? Oder passiert das in den nächsten paar Minuten? Oder laufe ich jetzt?
Aber das ist
was ist das für ein Scheiß, ey? Das ist doch völlig nutzlos.
Das ist aber eine Nummer, die tatsächlich wieder auf Vandalismus zurückgeht. Weil die letztes Jahr im Sommer alle Dinger da oben eingeschlagen haben. Alle Anzeigetafeln am Bahnhof. Und was ich halt krass finde, wir hatten in der Stadt Geld in die Hand genommen, ich glaube es waren 40.000 Euro, um ein überarbeitetes Nahverkehrskonzept anzubieten.
Ja.
Weil wir gesagt haben, in Gotha brauchst du eine andere Busverbindung. Du musst es schaffen, vernünftig mit dem Bus unterwegs zu sein. Es geht nicht, dass ich zum Beispiel von Uelleben aus eine gute Stunde brauche, um zum Bahnhof zu kommen.
Ja.
Weil die reguläre Verbindung führt mich ja in die Gartenstraße, Umstieg und dann wieder zurück. Und wenn ich mit dem Auto 5 Minuten brauche, kann ich nicht eine Dreiviertelstunde mit dem Bus unterwegs sein. Eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde,
ja.
Und es ist egal, von wo aus du kommst. Von Siebleben sieht es ähnlich aus. Oder von Gotha West. Du bist immer ewig unterwegs. Und eine Busverbindung in Gotha fährt ja auch nicht so sternförmig quasi auf den zentralen Punkt zu, sondern fährt ja immer in S-Linien quasi. Immer schlangenförmig hin und her und du nimmst jede Milchkanne mit. Weil man sagt, versuchen möglichst wenig Linien zu machen, die möglichst viele Haltestellen abdecken.
Ja.
Wir hatten ein gutes Konzept in der Stadt, das eine Regionalplanung, ich glaube aus Dresden entwickelt hat, eine Verkehrsplanung.
Ja.
Hätte eine Verbindung dich hier in der Lukas-Kraner Straße lang geführt auch, hätte quasi oben an der Wasserkunst gehalten. Wäre es in der Stadt gewesen, direkt auf dem Markt. Und du hättest einen zentralen Busbahnhof gehabt am Hauptbahnhof, wo du in jede Linie reingekommen wärst, wo auch die Überlandbusse zusammengelaufen wären und wo du gute Stadtverbindungen gehabt hättest und nicht eben komplett von einem Ende zum nächsten. Also sowas wie die A-Linie, die von Siebleben aus nach Sundhausen fährt, die brauchst du gar nicht, wenn du ein geschicktes Umstiegskonzept machst mit zentralen Umsteigepunkten. Du kannst direkte Verbindungen fahren. Wäre schneller gewesen und wäre wesentlich ausgereifter gewesen. Und es ist daran gescheitert, dass der öffentliche Personennahverkehr in Trägerschaft des Landkreises liegt. Und der Landkreis Gotha gesagt hat, wir haben weniger Interesse daran, derzeit dieses Konzept umzusetzen. Und da hat der Landkreis quasi die ganzen Bemühungen, die ganze Verkehrsplanung zunichte gemacht, indem er blockiert hat.
Ja. Das ist und wirklich fatal. Also das ist ja wirklich ein Grund dafür, dass man sagt, es ist einfach.
Und jetzt kommt der
Clou an der Nummer. Unpraktisch hier zu leben.
Jetzt kommt der Clou an der Nummer.
Ja.
In beiden Gremien, sowohl im Stadtrat als auch im Kreistag, hast du einen quasi, hast du einen Hauptamtlichen in der Exekutive, der das Ding leitet quasi. Also du hast einen Oberbürgermeister von der SPD und du hast einen Landrat von der SPD.
Ja.
In beiden ist die SPD die größte Fraktion und die CDU hat sich da quasi als Koalitionspartner angewandelt. Das heißt, du hast beide Male eine große Koalition und beide Male harmonieren die nicht miteinander oder reden nicht ausreichend miteinander und blockieren sich gegenseitig. Das ist das, was du merkst in Gotha.
Ja.
Dass du nicht miteinander arbeitest, sondern gegeneinander. Und das, obwohl das quasi zweimal dieselbe Partei ist. Das darf eigentlich nicht mehr passieren heutzutage.
Ja.
Dann geht es nur noch um Machtgeklüngel und um Einfluss. Das ist scheiße. Du machst dir völlig die ganzen Bemühungen hier kaputt. Das ist schon echt traurig.
Was kann man da auch großartig machen, außer halt irgendwie sagen, man gibt halt irgendwie gerade jungen Menschen irgendwie Räume, die sie bespielen können, ohne jetzt, also so nach eigenen Vorstellungen und so. Sonst.
Ja, also ich
das ist halt, glaube ich, ganz wichtig, dass die Leute einfach irgendwie so eine Spielwiese haben, wo sie irgendwas machen können, sonst.
Ja, geht zwar auch wieder auseinander, weil Jugendarbeit ist nicht Aufgabe der Stadt, sondern Aufgabe des Landkreises.
Ja.
Das heißt, du kannst in Gotha Stadt gar nicht sagen, ich mache nur eigene Jugendarbeit, weil die Trägerschaft theoretisch beim Landkreis liegt. Bis auf den wenigen Ausnahmepunkten. Jetzt nimmt die Stadt selber Geld in die Hand und baut ein Jugendzentrum unten in Brühl auf.
Ja.
Kann man machen. Ich hätte mir mehr nonformale Jugendarbeit gewünscht von freien Trägern. Also, dass du wieder wie früher mehr Kirchengemeinden hast, die was machen, mehr Organisationen hast, die was machen. Dass es eben nicht in städtischer Trägerschaft sein muss. Aber ich glaube auch nicht, dass das gerade gut angenommen wird. Also weder was Städtisches, noch was von einem freien Träger. Du hast ja einfach diesen Wandel drin mittlerweile. Dass alles, was Verbandskulturen ist, massiv unter Nachwuchsproblemen leidet. Du siehst, dass junge Menschen sich nicht mehr an Vereinsstrukturen binden wollen. Dass sie mehr Freiheiten haben wollen. Keine Verbindlichkeiten mit Vereinen, keine Verbindlichkeiten mit Organisationen, dort unterwegs zu sein. Und ich glaube, das ist ein großes Problem für jeden Jugendverband, das ist ein großes Problem für jede Feuerwehr, für jede Partei, für jeden Verein, der da irgendwie aktiv ist. Sei es ein Karnevalsverein, sei es ein Fußballverein. Du hast riesen Nachwuchsprobleme. Und zwar nicht, weil die Leute nicht vorhanden sind, sondern es gibt Leute, aber die wollen nicht verbindlich da sein. Das ist einfach ein krasser Kulturwechsel, der passiert. Und das macht es aber auch schwierig in der politischen Arbeit.
Mhm.
Weil junge Leute zu begeistern, auch länger dabei zu bleiben, ist extrem schwierig.
Und ja, da das ist wahrscheinlich auch nochmal schwieriger, wenn die Leute hier nicht so die Perspektive haben oder so, dass man dann weniger den Grund sieht, sich da jetzt noch mehr einzubringen.
Ja. Ich meine, guck dir mal an.
Ja.
Gotha ist nicht die Ausbildungsstadt Nummer 1. Wir haben eine Berufsschule, wir haben eine Fachhochschule für Verwaltung.
Ja.
Und dann wird es halt schon dünner langsam. Und das ist nicht das, wo der Otto Normal-Gotha quasi bleibt. Wenn du dein Abi gemacht hast, gehst du meistens weg zum Studieren.
Ja.
Und im Optimalfall bleibst du in Thüringen, in Jena, Weimar oder Erfurt. Aber ich glaube, die meisten gehen eher weiter weg. Und dann dieser Schritt zurück nach Gotha zu kommen, ist schwierig. Weil du musst ja hier erstmal einen Job finden, der attraktiv ist für dich.
Ja.
Und dann geht es ja auch ganz viel um weiche Faktoren, weiche Standortfaktoren. Was willst du nur nach Gotha kommen, wenn du abends nur noch eine Kneipe hast, in die gehen kannst oder zwei? Wenn du abends keine Veranstaltung hast in der Stadt?
Ja.
Wenn nachts die Bordsteinkanten hochgeklappt werden? Wenn du aus deiner Studienstadt gewohnt bist, dass du abends noch einen Döner kriegst irgendwo, auch um eins, und du in Gotha ab 21 Uhr, 22 Uhr Riesenprobleme hast, noch was zu essen zu finden. Das wandelt schon viel an der Kultur, hier zu leben.
Ja, ich weiß früher noch immer, so dann hier zu der Aral-Tankstelle da hinterm Bahnhof, weil das die einzige war, die noch aufpasste. Wie oft ich da, wie man da so hingelaufen ist, ein Riesenweg.
Ja, aber was anderes.
Um da ein Bier zu trinken.
Ja.
Also.
Aber was anderes gab es ja nicht in die Uhrzeit mehr so richtig.
Ja.
Aber du hattest früher halt auch noch mehr Kneipen. Du hattest das alte Londoner, du hattest das El Topo, du hattest das 58.
Das alte Londoner, das war toll. Wenn jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre,
das
bin ich traurig. Ey, weißt du, das sah so schön aus und einfach komplett grau angemalt, das Ding.
Naja, es fehlt halt einfach auch an so kulturellen Veranstaltungen, jugendkulturellen Veranstaltungen oder wie auch immer du es bezeichnen willst, wo einfach mal eine Band spielt abends.
Das Haus halt hier, die
das Juwel.
Genau, aber das ist ja auch so ein bisschen auseinandergefallen, so wie ich das mitgekriegt habe. Das
läuft momentan nicht so prickelnd. Und du kriegst auch mit, dass sich am Nelkenberg wieder Nazis ansiedeln. Und wenn du hörst, was in Gotha West los ist, dann kommt es eigentlich besser. Ich finde aber, Gotha West ist ein Viertel mit sehr viel Potenzial. Es ist in keinem anderen Viertel in Gotha so viele verschiedene Kulturen, die da unterwegs sind. Was mich stört, ist, dass die Baugesellschaft es geschafft hat, in Gotha West die Hauseingänge quasi pro Nation zu bestimmen. Du hast Hauseingänge, die sind quasi immer eine Nation.
Ja.
Eine Nation Russen, eine Nation Türken, eine Nation Albaner und. Das ist nicht gut, weil es das Ganze nicht durchmischt, sondern immer so eine Grüppchenbildung macht.
Ja,
das ist halt nicht.
Keine Integration.
Nee. Das ist halt gar nichts. Das ist halt trotzdem sagen, abgeschottet. Ja. Also ich denke, du hast in Gotha viel Potenzial.
Ja, viel zu tun hier.
Und das geht aber nur stückchenweise. Und ich denke, da musst du kleine Schritte machen, um dich in diese Richtung zu bewegen, wo du hin willst. Ich denke gerade, das Thema Kriminalität ist eins, das uns beschäftigen wird.
Ja.
Das mit vielen Faktoren zusammenhängt, auch mit Bildungsangeboten, die du machen musst. Das hängt damit zusammen, wie du es schaffst, junge Familien wieder hier anzusiedeln. Und wie du es auch schaffst, dass die Stadt sich im Bild einen Ticken ändert. Also, dass einfach durchmischtere Generationen hier unterwegs sind. Dass die Stadt wieder einen ganzen Ticken jünger wird. Das wäre ein schönes Ziel. Aber das kannst du nicht in 3 Jahren ändern, also.
Ja, naja, hast du ja noch Zeit.
Ja, das ist auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz würde ich auf keinen Fall aus Gotha wegziehen wollen. Ich mag die Stadt. Ich finde die Stadt toll, weil sie einfach einen eigenen Groove hat. Ich liebe es, über die Märkte zu laufen und Leute zu treffen, die man kennt.
Ja.
Du nimmst dir nichts vor, willst nur von A nach B laufen und du triffst vollautomatisch Leute, die du kennst, mit denen du dich festquatschst. Das ist so ein Stückchen Verbundenheit. Ich glaube, das passiert dir in keiner anderen Stadt. Zumindest nicht, wenn du dort nicht aufgewachsen bist.